Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem noch jungen Helden gleich im neuen Roman von Christian Dittloff. Eine Bittersweet Symphony über Jugendjahre Ende der 1990er im Ferienlager und Musikclub mit der Clique. Allerdings mit dieser brisanten Zutat und der Frage, wie das zugehen soll, wenn man sich mit 15 in die Traumfrau verliebt, die von einem anderen schwanger ist. Wie er als Autor zu diesem Stoff kam und was er daraus gemacht hat, das wollen wir von Christian Dittloff wissen. Er ist unser erster Gast in dieser Lesart. Der Schriftsteller Christian Dittloff ist Jahrgang 1983, er hat literarisches Schreiben in Hildesheim studiert, war Kulturjournalist und Social Media Manager. Mit seinem Romandebüt Das Weiße Schloss hat er 2018 die literarische Bühne betreten und gleich viel Aufmerksamkeit bekommen. Es ging um das Thema Kinderkriegen, wenn man eigentlich keinen Kopf dafür hat. Und jetzt in seinem neuesten Roman variiert Christian Dittloff diesen Zusammenhang. Bestimmt ist es nämlich nicht das Leichteste der Welt. Genauso heißt der Roman. Guten Morgen. In der Lesart im Deutschlandfunk Kultur, Herr Dittloff.
Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Um gleich mal in die Zeitzone Ihres Romans einzusteigen, umrahmt von einer Zeitklammer von 2026, spielt er so ab Sommer 1998. Und ziemlich zu Beginn, da begehen Ihre jugendlichen norddeutschen Heldinnen und Helden in einem Punk-Rock-Abhängerclub einen traurigen Jahrestag. Nämlich genau ein Jahr zuvor ist Diana Spencer, Lady Di, tragisch ums Leben gekommen. Und die machen jetzt richtig eine Party. Und ich habe mich sofort gefragt, gab es so etwas tatsächlich? Vom Alter her gesehen, könnten Sie selber dabei gewesen sein?
Ja, natürlich, da könnte ich dabei gewesen sein. Ich sag mal so, mir war es total wichtig, ambivalente Figuren zu entwickeln. Und natürlich sind die in diesem Punkrock-Abhängerclub, wie Sie sagen, eher pro Anna und gegen Monarchie. Aber Lady Di bricht ja nochmal aus. Sie war einfach eine Ikone, die über alle Grenzen so ein bisschen hinausging. Und die interessieren sich halt für alles, für Punkrock, aber halt auch für Lady Di. Und das kommt mir selber bekannt vor, wenn ich an meine eigene Jugend zurückdenke.
So ist es eines der wenigen konkreten zeittypischen Motive. Sonst kommt größeres Weltgeschehen nur so beiläufig vor. Im Leben der zentralen Figur. Ivo heißt er. Anfangs ist er 15. Wer ist das?
Ja, Ivo ist ein, wie wir sagen, 15-jähriger Junge, der sich verliebt in Carla. Carla ist ein bisschen älter, 2 Jahre älter, und im Ferienlager verliebt er sich in sie. Und während sie sich küssen, kotzt Carla auf einmal in den See und sagt, scheiße Ivo, ich bin schwanger. Das heißt, wer ist Ivo? Ivo ist ein Jugendlicher, der vor einer großen Überforderung steht, denn er muss in so jungen Jahren Liebe und Verantwortung, wenn man so will, unter einen Hut bringen. Und zugleich ist er aber auch einfach ein ängstlicher Junge, der vorsichtig ist und der versucht eigentlich, Mut zu fassen in dieser Welt und sich den Verantwortung des Lebens zu stellen.
Ivo ist auch der Erzähler und ein ganz süßer. Ehrlich gesagt, habe ich anfangs gedacht, ach Gottchen, das wird wieder so eine Adoleszenz-Pubertäts-Trauma-Elegie. Aber schon nach wenigen Seiten hat mich er doch gepackt, der Ivo. Mir ging es dann echt so wie der verehrten Daniela Dröscher, die schon vorab zu ihrem Roman gesagt hat, man liebt sie einfach, diese Erzählstimme. Wie haben Sie sich denn diesen Jungen, diesen Charakter so ausgedacht? Sein Temperament, sein Wesen?
Ja, also ich muss sagen, ich liebe Ivo auch. Es ist die Figur, die mir im Laufe meines Schreibens am allermeisten ans Herz gewachsen ist. Und ich wollte auch eine Figur schreiben oder Figuren schreiben, die LeserInnen berühren können. In der Vergangenheit habe ich eher autobiografisch gearbeitet, essayistisch geschrieben, und ich wollte jetzt einen richtig zugewandten Erzähler haben. Und Ivo, der ist halt, der verkörpert für mich halt diese. Er will es gleichzeitig allen recht machen und er will auch eigene Bedürfnisse ausleben und ist eine große Zerrissenheit. Und der Sound, den er hat, der ist halt geprägt von, er sagt Sachen wie, ist so, manchmal muss er was postulieren, um, ich glaube, auch vor sich selbst eine Wahrheit zu behaupten, die er gar nicht, an die er gar nicht glaubt oder so. Das heißt, er ist ein unsicherer Typ, ist aber auch geprägt, ich sag mal so, von Hamburg, Hip-Hop, 90er Jahre, da kommt er halt nun mal auch her. Also ist ein jugendlicher Sound. Und Sound war mir ganz wichtig. Ich habe auch Sound AutorInnen insbesondere nochmal gelesen, muss ich sagen, um auch auf diesen Sound zu kommen.
Weil Sie es gerade ansprechen, vorhin habe ich hier einen Roman als Bittersweet Symphony bezeichnet, also nach diesem berühmten Song von The Verve, kam 97 raus, also im Buch wird drauf auf angespielt und tatsächlich war in meinem Kopf so ein ständiger Soundtrack beim Lesen. Es kommt eben viel Musik vor, Riesenthema, klar, wenn man 15, 16, 17 ist. Haben Sie sich aber auch noch vielleicht nochmal speziell eingehört in die alten Platten, um so auf diese Geschmackstonspur zu kommen?
Ja, also einmal auf die Bittersweet Symphony. Ich finde es so schön, dass Sie es über meinen Roman sagen, weil also für mich ist sozusagen dieses Melancholische, das ist so ein Ballon, in dem ganz viel Emotionen sind. Und das Lachen, das Sweete irgendwie, das Komische, das bringt diesen Ballon zum Platzen und bringt alle Gefühle an die Oberfläche. Das wollte ich mit meinem Roman erreichen. Aber Musik spielt eine Riesenrolle. Ich habe mich nochmal eingehört, aber ich bin ein Musiknerd, wie im Buche steht, und das auch seit meinen frühen Teenage-Jahren. Und da war es genau diese Musik, die eine Rolle spielt. Also Grunge, Riot Girl, Fiona Apple, Bikini Kill, Nirvana, PJ Harvey, das sind alles KünstlerInnen, die extrem wichtig für mich sind in meinem Leben, aber auch für Ivo speziell. Mhm. Und das prägt diesen Sound. Die Figuren nehmen sich gegenseitig Mixtapes auf, die leben mit der Musik, die ist auch in gewisser Weise identitätsstiftend. Und das ist auch Musik, die ja gerade nochmal in aller Munde ist, in so einem 90er-Comeback, das ja auch gerade stattfindet.
Jetzt kommen wir aber nochmal wirklich zu diesem besonderen Päckchen, das Ivo zu tragen hat. Sie haben es schon erzählt, er ist verknallt in Carla, sie ist 2 Jahre älter und sie ist schwanger und sie will dieses Kind bekommen. Und die exklusiv kriegt er auch noch die Nachricht von ihr, dass sie schwanger ist vom Dorf Rockstar Schnösel, also irgend so ein Typ. Und jetzt geht's natürlich los mit den verwirrenden Gefühlen. Was war bei Ihnen denn, Herr Dittloff, aber eigentlich so die grundsätzliche Idee bei diesem Motiv? Warum musste es so eine Geschichte sein?
Ich hatte Lust, einen Coming-of-Age-Roman zu schreiben, der ja auch in gewisser Weise Regeln hat. Und da gibt es halt eine Aufgabe, die auf den Helden wartet, die er annimmt oder nicht und die er dann bewältigen muss und dann auch als ein anderer daraus hervorgeht. Und oft geht es darin um so eine Selbstverwirklichung. Und bei meinem Helden Ivo geht es aber um was anderes. Er muss Verantwortung übernehmen und einen Mut entwickeln. Das heißt, es geht in gewisser Weise auch davon, nicht nur das Ego zu leben, sondern auch das Ego abzugeben. Und diese Ambivalenz, die fand ich extrem interessant. Und auch diese riesige Überforderung, mit der ein 15-, 16-Jähriger lebt. Und natürlich auch erst recht Carla, die junge Mutter. Das hat mich einfach irre gereizt. Was kommen da für Gefühle? Und ich hatte das Gefühl, das ist aber auch für alle Eltern in gewisser Weise nochmal nachvollziehbar ist, diese große Überforderung, wenn sich das Leben radikal ändert. Der Coming-of-Age-Roman, der 15-jährige, 16-jährige Ich-Erzähler, ist aber nochmal ein Brennglas für diese Elternüberforderung.
Das Baby kommt, es ist ein Töchterchen, es heißt Jana oder Ayana nach Diana, ne? Also nochmal die kleine Referenz. Sehr niedlich, aber es wirbelt natürlich alles durcheinander in Ivos Leben. Er hat die Holde jetzt zwar erobert, ist auch begeistert von einer ersten schönen Sexualität mit Carla, aber klar, Windel wechseln ohne Ende, kümmern 24/7. Ich weiß gar nicht, Sie haben selber eine Tochter, habe ich glaube ich gelesen irgendwie. Und so wie Sie das beschreiben, kommt das schon aus dem Alltag eines jungen Vaters?
Natürlich schreibt meine eigene Vaterschaft daran mit. Aber ich meine, klar, alles, was ich erlebe, geht durch mich und fließt auch in meinen Roman. Es ist aber nicht nur die eigene Erfahrung. Aber natürlich schreibt ihr in ganz besonderer Weise mit.
Ich weiß auch über Pampers Größen Bescheid, weil ich als kinderloser Boomer immer Freunde mit Kindern treu beschenke. Aber nach einer Stunde Besuch bin ich ehrlich gesagt bedient. Ihr Ivo aber, der wächst da wirklich rein in diese Rolle. Klar gibt's Dramen, Tränen, Verwicklungen. Offen gestanden dachte ich, jetzt könnte's langweilig werden. So mit Kinderkacke zur Transzendenz erhoben, Verantwortung, das Glück, ein neues Leben im Werden zu beobachten, so diese Klischees. Und es ist wirklich interessant, wie sie dieses Pathos vermeiden. Und ich habe fast also das Gefühl gehabt, da hat jemand gesagt, bloß jetzt irgendwie nicht sentimental und rührselig werden. Das kriegen sie gut hin. Wie haben sie es geschafft?
Das freut mich sehr. Also das ist tatsächlich etwas, was ich vermeiden wollte, weil ich meine, die großen Gefühle, also Liebe, aber auch Sexualität, Leidenschaft, aber auch elterliche Liebe, die sind, wenn man sie literarisiert, laufen immer Gefahr, kitschig zu werden. Und ich habe das Ivo versucht aus dieser elterlichen Liebe, auch aus diesem Reinwachsen eigentlich wie so eine Art Spiel zu machen. Er will das wirklich irgendwie richtig hinkriegen. Und ich finde, ihm dabei zuzusehen, das macht Freude. Ich habe versucht, bestimmte Wörter vielleicht so zu vermeiden und nicht 20 Seiten übers Wickeln zu schreiben, sondern nur zwei und die pointiert zu hinzukriegen. Aber freut mich sehr, dass Sie das sagen. Das war ein Gedanke, der mich total umgetrieben hat. Also wie Elternschaft erzählen mit Rührung, aber ohne rührselig zu sein.
Aber nochmal, grundsätzlich Kinder. In Ihrem ersten Roman ging es schon darum, mit dem speziellen Zuschnitt Leihmutterschaft, ist ja gerade wieder top aktuell geworden. Bei Ihnen war es eine ziemlich scharfe Satire, so auf überstiegenen Selbstbestimmungen, Selbstoptimierungswahn. Angefügt war damals sogar eine Literaturliste über Reproduktionsmedizin, über Genderdebatten bis hin zu Regretting Motherhood. Jetzt ist es zwar ganz anders, aber doch wieder auch Kinder. Ist das das Thema des Christian Dittloff? Ich meine, es ist literarisch schon ergiebig, ne?
Da haben Sie auf alle Fälle recht. Ich glaube, es ist das Thema geworden, auf alle Fälle. Hätte ich vor 20 Jahren meinen ersten Roman geschrieben, wäre es das vielleicht nicht. Mhm. Aber es ist ein Thema, das so ergiebig ist für mich. Ich finde einfach dieses Reinzoomen in die nahen Beziehungen, wo man verantwortungsvoll miteinander umgehen muss, so viel interessanter als die Selbstverwirklichung. Das ist für mich extrem ergiebig und darüber werde ich bestimmt auch weitere Romane schreiben.
Ihr Roman fängt an und endet 2026, 1,5 Seiten Pro und Epilog. Ivo ist jetzt erwachsen, hat gerade eine Tochter bekommen und denkt an früher. Werden wir ihn vielleicht wiedersehen?
In meinem Kopf gibt es auf alle Fälle schon weitere Romane aus diesem mit diesen Figuren. Diese Figuren sind mir so lieb geworden. Ich habe natürlich Lust, sie weiter zu erzählen. Aber das muss ich mal gucken.
Genießen wir jetzt erstmal diesen Roman über Herr Dittloff. Vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Und das Leichteste der Welt, der neue Roman von Christian Dittloff, erscheint diese Woche im Berlin Verlag mit 282 Seiten für rund 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute schauen wir uns einen US-amerikanischen Roman an, der vor über 50 Jahren im Original erschien und den es jetzt wieder neu in deutscher Übersetzung gibt. Die unbekannte Sally Hemings heißt das Buch, geschrieben von der schwarzen Autorin und Künstlerin Barbara Chase Ribou. Es ist die reale Geschichte der Sklavin Sally Hemings, die als Geliebte von US-Gründervater Thomas Jefferson gelebt hat und als Mutter seiner Kinder. Im Studio ist unser Kritiker Ingo Arendt. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Wer war denn diese Sally Hemings? Wie kam sie zur Familie von Thomas Jefferson, dem Rancher, dem Universalgelehrten, dem Politiker und ja späteren US-Präsidenten?
Ja, lieber Joachim Scholl, Sally Hemings war eine amerikanische Sklavin, mit der Jefferson über einen längeren Zeitraum eine sexuelle Beziehung geführte. Sie wurde so ungefähr um das Jahr 1773 geboren. Sie war ursprünglich eine Sklavin von Martha Wales, der ersten Ehefrau Jefferson, und über ihren gemeinsamen Vater, einen Plantagenbesitzer, sogar deren Halbschwester. Also man kann sich die Rassenbeziehungen in Anführungsstrichen damals vorstellen. Und nach dem Tod Marthas ging Sally Hemings eben mit Jefferson 1785 als Dienstbotin nach Paris. Jefferson war damals US-Botschafter in Paris zur Zeit der Französischen Revolution. Und dann begann Jefferson eine Liebesbeziehung mit dieser Sklavin. Etwas, das man heute vermutlich Missbrauch nennen würde. Sie war damals nämlich 14 Jahre alt. Und nach 3 Jahren ging sie ihm tatsächlich mit ihm zusammen nach Virginia zurück, auf diesen Landsitz, berühmten Landsitz Monticello. Obwohl sie eigentlich auf dem französischen Boden ihre Freiheit hätte verlangen können, weil da eben es keine Sklaverei geduldet war. Und dann führte sie Jahrzehnte den Haushalt von Jefferson, bekam mit ihm insgesamt 7 Kinder. Jefferson starb 1826, Hemings 9 Jahre später 1835. Und Zeit ihres Lebens hat er sie nie aus dem Sklavenstand entlassen, sondern erst seine Nichte Martha, die ihre Tante war.
Barbara Chase Ribou wollte diesen Stoff zunächst als Versepos gestalten. Auf Zuraten unter anderem von Toni Morrison entschied sie sich dann aber für einen historischen Roman nach dem Prinzip der Critical Fabulation, wie man das dann genannt hat. Was heißt das für dieses Buch?
Man muss erklären, Chase Ribou ist selbst Schwarzafrikanerin. Schicksal der ganzen schwarzen Community ist ein künstlerisches Thema. Sie ist bekannt worden als Bildhauerin zunächst und Ende der 60er Jahre mit ihren Malcolm X-Statuen. Und sie wollte einfach dieser schwarzen Frau ein Denkmal setzen. Und nun gibt es keine Zeugnisse des Lebens von Sally Hemings, bis auf eine einzige Porträtskizze und Eintragung, Strichlisten sozusagen in den Sklaverei, Sklavinlisten, Inventarlisten von Jeffersons. Für Chase Rebus stellte sich nur die Frage, wie kann ich das Leben dieser Unbekannten der Geschichte, die immer neben Jefferson vergessen wird, erzählen? Und das Wort Critical Fabulation, das ist jetzt sozusagen meine Empfindung, das kannte Chase Rebus noch nicht, aber ein Konzept einer amerikanischen Literaturwissenschaftlerin namens Saidiya Hartman, die mit einer Mischung aus Imagination und Dokumentation versucht, so schwarze feministische Perspektiven sichtbar zu machen. Und die Chase Rebus füllt also diese historische Lücke, wenn man so will, keine der Dokumentarzeugnisse, mit Imagination, vor allem eben mit vielen Selbstgesprächen und mit Gesprächen mit Jefferson, wo sie diese Hassliebe, einerseits seine Sklavin zu sein, andererseits ihn tatsächlich geliebt zu haben, eben vorführt. Mhm.
Man, als der Roman 1979 erstmals erschien, soll es genau deshalb Proteste gegen das Buch gegeben haben.
Ja, es gab schon zu Jeffersons Zeiten Gerüchte und Auseinandersetzungen, dass er mit einer schwarzen Frau zusammenlebte. Ein Journalist namens Callender veröffentlichte 1802 so eine Schmähserie in einer Zeitung im Umfeld der Wiederwahl von Jefferson als Präsident. Und über 200 Jahre kämpfte eben diese alte Garde weißer Südstaatler darum, die Ikone der Staatsgründung vor dem Verdacht der in USA, in manchen Ländern ja noch bis 1966 gültigen Rassenvermischung, auch wieder in Anführungsstrichen, zu schützen. Den haben sie erst 1998 verloren, als DNA-Tests eben diese Vaterschaft zweifelsfrei nachwiesen. Und das flammte beim Erscheinen des Romans 1979 in den USA auf. Da gab es eine erbitterte Debatte in der New York Review of Books, wo alle sagten, nein, das ist war nicht so, das kann sie nicht beweisen. Sie kann literarisch machen, was sie will, aber es gibt keinen Beleg dafür.
Nun sind über 50 Jahre vergangen, in denen es ja eine breite Emanzipationsbewegung gegeben hat, eine kritische Aufarbeitung von Sklaverei, Kolonialismus, also auch bedeutende Fortschritte, die jetzt aber unter der aktuellen US-Administration wieder eingeholt, ja, offen bekämpft werden. Jeden Monat liest man neue Meldungen, diese Ausstellung wurde geschlossen und das macht diesen Roman jetzt doch auch wieder zum Politikum, oder?
Den Roman macht zum Politikum, dass er eben zum 250. Jahrestag der Gründung der USA noch einmal einfach an dieses Gründungsdilemma erinnert, über das einfach niemand hinweg kann, nämlich, dass da lautet, das Versprechen auf Freiheit und Gleichheit wurde eben auf den Leichenbergen der Native Americans und der versklavten schwarzen Menschen proklamiert. Und das ist natürlich eben hochpolitisch in einem Moment, wo die US-amerikanische Administration eine ganz andere Erinnerungspolitik durchsetzen will. Sie haben es gerade genannt, die Tilgung der Sklavereiausstellung am Landsitz von George Washington. Und witzigerweise hat Donald Trump vor wenigen Tagen eine Jefferson-Statue im Rosengarten des Weißen Hauses neu enthüllt. An Sally Hemings hat er selbstredend nicht gedacht.
Wie liest man also diesen Roman heute? Mit welchen Erkenntnissen, welchem Gewinn auch? Wie haben Sie es empfunden, Herr Arendt?
Der größte Gewinn war für mich eigentlich die Erkenntnis der Wurzeln und der Persistenz des Rassismus in den USA. Wenn man sieht, wie das damals sozusagen in die DNA eingeschrieben war, dann, obwohl es natürlich Fiktion ist und keine Dokumentation, merkt man eben, wie lange es brauchen musste, um zu dem Zustand zu heute zu kommen, der ja auch nicht befriedigend ist. Und eine andere Erkenntnisgewinn besteht eben darin, nochmal an die Widersprüche Jeffersons erinnert zu werden. Ein Mann, der eben Freiheit und Gleichheit proklamierte, aber selbst nicht praktizierte. Auch so eine Art Dialektik der Aufklärung, könnte man sagen.
Danke Ihnen, Ingo Arendt, über die unbekannte Sally Hemings, den Roman von Barbara Chase Rebus, jetzt wieder neu auf Deutsch erschienen im Diogenes Verlag, übersetzt von Werner Peterich mit 623 Seiten für 28 Euro. Mehr dazu wie immer online auf deutschlandfunkkultur.de. Wir müssen jetzt Trauriges berichten. Die Berliner Schriftstellerin Karin Reschke ist gestorben, im Alter von 85 Jahren. Das war schon vor einigen Tagen. Bislang weiß die Öffentlichkeit noch nichts davon. Aber unsere Kritikerin Manuela Reichert hat uns informiert, ist jetzt im Studio. Gut, dass Sie da sind, Frau Reichert. Hallo.
Guten Morgen.
Der Name Karin Reschke ist leider nicht mehr so bekannt bei Leserinnen und Leser. Wir kommen gleich noch drauf. Aber zunächst, Frau Reichert, was war sie für eine Schriftstellerin?
Es gibt auf einem ihrer Bücher so das, was man heute ein Blurb nennt, ja, also so einen kleinen Satz eines Kollegen von ihr, von Bodo Kirchhoff, der hat mal gesagt, sie erzeugt durch Sprache Bilder. Und ich glaube, das beschreibt die Art, wie Karin Reschke geschrieben hat, eben ziemlich gut. Seine Autorin gewesen, die hier in Berlin verankert war. Also sie hat viele Bücher geschrieben über Kindheit in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sind so Bücher, wo diese Stadt plötzlich ganz lebendig wird. Und das berühmteste Buch von ihr war ihr zweites, das hieß Verfolgte des Glücks, Findebuch der Henriette Vogel. Und das war damals ein unglaublicher Erfolg. Es war ein ganz tolles Buch und es war, glaube ich, auch sehr vorausschauend.
Ich meine, sie hat vergleichsweise spät begonnen, war schon 40 Jahre alt, dieses als ihr erstes Buch erschien, bei einem kleineren Berliner Verlag. Das hat sich dann aber wirklich geändert. Sie wurde bekannt, hat in großen Verlagen veröffentlicht. Sie haben jetzt schon von diesem großen Erfolg geredet. Sie war eigentlich eine etablierte, erfolgreiche Schriftstellerin.
Sie war eine erfolgreiche Schriftstellerin, wobei dieses Findebuch der Henriette Vogel, Verfolgte des Glücks, das ist eben auch noch in dem kleinen, damals in dem Rotbuchverlag erschienen in Berlin. Und das war wirklich ein enormer Erfolg. Und das war die oder ist die Geschichte von Henriette Vogel. Nämlich, wenn man damals zum Grab von Heinrich von Kleist ging, da stand nur er.
Ja.
Bekanntermaßen war das ja ein Doppelselbstmord mit Henriette Vogel. Und Karin Reschke hat die Geschichte dieser Frau fiktionalisiert. Sie ist jetzt nicht hingegangen und gesagt, so ist das gewesen, sondern sie hat ein Tagebuch geschrieben. Und dieses Tagebuch in einer Sprache, die ganz eindrucksvoll war. So, das war der Rotbuchverlag. Dann ist sie tatsächlich zu anderen Verlagen gegangen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ihr Fehler oder auch das Unglück war, weil sie die Verlage so oft gewechselt hat. Deswegen gibt es da nicht so eine große Kontinuität. Die letzten beiden Bücher sind in dem kleinen Berliner Verlag Palm Art Press erschienen. Und da gibt es auch eben noch ein Buch, was ich sehr empfehle, was man ohne dass man jetzt sofort guckt, was gibt es noch antiquarisch noch kaufen kann, nämlich Trümmerland, Kinderland.
Mhm. Karin Reschke hat auch die literarische Öffentlichkeit eher gemieden als gesucht, hatte ich so den Eindruck. Ich habe sie selbst mal kennengelernt und mit ihr ein Gespräch geführt, nämlich damals zu Henriette Vogel. Ist mir wieder eingefallen, sie war 25 Jahre her, aber ich erinnere mich
Quatsch.
Das war das andere Buch, es war nicht Henriette Vogel. Wir sind dann einmal in dem Interview natürlich auf dieses Buch, auf Henriette Vogel gekommen oder so. Ist ja Quatsch, war ja ums Jahr 2000 muss es gewesen sein. Aber ich erinnere mich, dass sie so eine zurückhaltend, kluge und irgendwie zauberhafte Person war. Ich meine, Sie kannten sie besser. Frau Reichert, was war sie für ein Mensch, für eine Persönlichkeit?
Ich kann mich gut erinnern, als ich sie das erste Mal kennengelernt habe. Das war wirklich, da war ich noch ganz jung und sie war etabliert insofern, als sie damals, sie hat ja auch viel Radio gemacht. Sie hat als Journalistin angefangen, gearbeitet hier im SFB damals. Ich lernte sie kennen bei irgendeiner Veranstaltung in Hamburg, wo sie für den Spiegel schrieb. Also das muss so in den 80er Jahren gewesen sein, weil der große Erfolg, Verfolgte des Glücks, war 82, ihr erstes Buch war 1980 so. Und da saß diese unglaublich schöne, freundliche, kleine, zarte Frau und erzählte mir so ein bisschen aus ihrem Leben. Und ich staunte sie einfach an, weil die hatte schon zwei Kinder ganz früh bekommen und hatte ein Leben, in dem schon ganz viel passiert war. Und war jemand, die man sofort mochte. Also es gibt jetzt diese Todesanzeige ihrer Familie, da sieht man sie mit ihrem Hund, weil sie war auch eine große Hundefreundin. Und sie war eine ungemein einnehmende Frau, wie ich finde. Und ich kann mich auch an Veranstaltungen mit ihr erinnern, wo das sich auch immer aufs Publikum übertragen hat.
Sie haben jetzt schon einige empfehlenswerte Titel genannt, Frau Reichert. Aber was sollten wir unbedingt von ihr lesen?
Och, das ist so unglaublich schwierig, weil sie hat wirklich ganz viel geschrieben und dass sie jetzt also so unbekannt ist, ist wirklich eine tiefe Ungerechtigkeit und hat natürlich auch mit, was Sie gesagt haben, damit zu tun, dass sie so ein bisschen aus diesem literarischen Betrieb rausgefallen ist, sich da nicht vorgedrängt hat. Also es gibt ganz viele Bücher. Ich finde natürlich immer noch Verfolgte des Glücks, Findebuch der Henriette Vogel, dann eben das Buch, was im Moment auch lieferbar ist, Trümmerland, Kinderland, wo sie sich an ihre Kindheit im Nachkriegs-Berlin erinnert, also an Spiele, Familiendramen, alles Mögliche kommt davor. Und dann gab es auch mal ein anderes, muss ich auch noch mal sagen. Es gibt einen Roman von ihr, Kalter Hund heißt der. Und da fand ich ganz toll, wie der anfängt. Nämlich, man nehme Vater, Mutter, Kind, drehe sie durch den Wolf und heraus kommt ein kalter Hund. Das fand ich irgendwie damals auch so, dass man sofort weiterlesen will. Also ich könnte jetzt ganz viele Titel sagen. Ich finde, man muss an sie erinnern. Und ich hoffe, es wird im Herbst irgendwo eine Veranstaltung geben, wo man noch mal an sie erinnert und an ihr Werk erinnert.
In Memoriam, Karin Reschke, die Schriftstellerin. Karin Reschke ist gestorben, sie wurde 85 Jahre alt. Manuela Reichert hat sie gewürdigt. Ich danke Ihnen.
Straßenkritik. Hello, my name is Joya. I live in Noosa Heads in Australia.
Hallo, mein Name ist Joya. Ich lebe in Noosa Heads in Australien und ich bin gerade zu Besuch in Berlin. Ein Buch, das mir sehr gefallen hat, ist Monkey Diaries von Jane Birkin. Im Buch geht es um ihr Leben von den späten 1950ern bis in die frühen 1980er Jahre. Es ist sehr spannend zu sehen, wie sich ihr Schreibstil verändert, von der jungen Teenagerin bis ins Erwachsenenalter hinein. Ich mochte die vielen kleinen Anekdoten sehr und ihre persönlichen Gefühle. Zum Beispiel beim Versuch, einen Job zu finden, in einer kreativen Branche zu arbeiten, mit Modeln anzufangen und dann Schauspielerin zu werden. Diese ganze Zeit über hat sie sich sehr engagiert, dem Schreiben gewidmet und Tagebucheinträge über ihre Höhen und Tiefen verfasst. Ich finde das sehr mutig, denn ich selbst finde es sehr schwer, über schlechte Zeiten zu schreiben. Deshalb ist es schön, von jemandem zu lesen, der das so gekonnt macht.
In Berlin treffen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und die Besucherin Joya aus Australien war dabei und ist begeistert von den Monkey Diaries, dem Buch von Jane Birkin, dem ersten Band ihrer Tagebücher. Erschien auf Deutsch im Penguin Verlag, derzeit leider nur Secondhand erhältlich oder als E-Book für rund 15 Euro. Die englische Originalausgabe, die gibt's online bei Amazon oder Thalia. Monkey übrigens nicht wie O, wie dem Affen geschrieben, sondern mit U, Monkey Diaries. Der Anschlag auf den Berliner CSD zieht jenseits von Politik und Behörden weiteste Kreise im ganzen Land mit Kundgebungen, Mahnwachen, Solidaradressen und mit Diskussionen, Analysen über Ursachen, Fehler, Hintergründe. Auch wir in der Lesart wollen mehr verstehen, begreifen, wie es dazu kommen konnte, wollen in Bücher schauen, die uns vielleicht helfen können. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt mit Chan Mayaolu verbunden sind. Sie hat sich als Romanautorin und Essayistin mit dem Komplex von queerem Leben in unserer Gesellschaft beschäftigt und seit letztem Jahr leitet sie zudem die Buchhandlung im Hamburger Literaturhaus. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Mayaolu.
Ja, hallo, Herr Scholl.
Vor 3 Jahren erschien Ihr Roman, Nadja. Da geht's um das Leben und die Karriere einer türkischstämmigen Künstlerin, gebürtigen Hamburgerin sogar, die auch mit ihrer lesbisch-queeren Identität ringt, mit all den Konflikten ihrer Herkunft und den religiösen. Wie hätte denn Ihre Heldin, Frau Mayaolu, auf diesen Anschlag reagiert? Man weiß ja inzwischen ziemlich sicher, dass er religiös-islamistisch motiviert war.
Also zunächst einmal ist ja explizit in dem Roman das eben nicht das Ringen das Thema. Das ist in dem Roman ganz bewusst so gewählt, dass die Hauptfigur nicht ringt mit ihrer Herkunft und der deutsch-türkischen Herkunft und mit ihrer queeren Identität. Ich kann Ihnen aber sehr genau sagen, wie die Figur Nadja auf diesen Anschlag reagiert hätte. Da ist sie eine sehr typische queere Figur, sehr typische, ich würde sogar sagen lesbische Figur. Sie wäre sehr, sehr wütend, sie wäre laut. Sie wäre sicherlich an vorderster Front bei Demonstrationen jetzt und bei Kundgebungen.
Was waren denn Ihre Gedanken am Wochenende, Empfindung? Ich meine, jeder aufrechte Mensch hat ja wohl gedacht, meine Güte, hört das denn nie auf?
Also ich bin in Berlin gewesen in der Tat und ich war nicht auf der Pride. Ich hatte telefoniert abends auf dem Hotelzimmer mit einer Freundin und dann hatten wir aufgelegt und dann ungefähr eine Stunde später erreichten mich Nachrichten von Freunden, ob es mir gut geht, wo ich bin, ob ich auf der Pride bin. Und da habe ich dann mitbekommen von diesem Anschlag. Also mir geht es, glaube ich, wie uns allen. Erstmal bin ich betroffen. Ich denke an die Familie der getöteten Frau. Gleichzeitig, ich weiß nicht, ob das perfide klingt, überrascht bin ich nicht. In der Szene ist es ja nicht so, dass wir friedliche Jahre hinter uns haben. Je mehr Sie sprechen mit Leuten, desto mehr werden Sie als Rückmeldung bekommen. Es ist die letzten Jahre sowohl nonverbal als auch verbal aggressiver geworden. Dass das jetzt passiert, ich glaube, vorhersehen kann man es nicht. Es ist schrecklich, unbenommen. Es war nur leider damit zu rechnen, dass früher oder später so etwas passiert.
Wir hatten
das macht es nicht besser für niemanden.
Wir hatten diese Woche, Frau Mayaolu, ein Gespräch mit Ozan Kiskinkelic, der in seinem gefeierten Roman Hundesohn von einem schwulen türkischen Berliner Jungen erzählt. Wenn man sich umschaut, gibt es ja nicht allzu viel Literatur, die sich mit diesem Thema queere und muslimische Identität beschäftigt. Sie haben uns für uns das eine oder andere Buch aber gefunden, etwa von Leila Slimani, Sex und Lügen, ein Buch mit Gesprächen. Worum geht's da genau?
Es geht eben, deswegen habe ich bewusst dieses Buch ausgewählt. Slimani forscht sehr, sehr viel im Bereich Feminismus, Islam und Sexualität und Queerness. Sie selbst ist bisexuell, das heißt, sie hat natürlich dadurch auch noch einen anderen Blick. Und in diesem Buch ist es wie ein verschiedene kleine Essays zu Aspekten Islam und Sexualität und ganz viel auch über die Figur der Mutter und wie wichtig es ist, an diese Figur im muslimischen Raum ranzugehen. Und sie differenziert, das ist das eines der wichtigsten Aspekte, da es ist wie im Katholizismus und übrigens auch ja wie im Protestantismus, je nachdem in welchem Land, in welcher Region sie sind, wird es anders ausgelegt und ausgelebt. Und das hat natürlich auch eine Sequenz auf das tägliche Leben.
Ein weiteres Buch, das Ihnen gleich aufgefallen ist, Frau Meyer-Holo, kommt aus Frankreich von Fatima Das, der Roman Die jüngste Tochter, war ein großer internationaler Erfolg auch. Was finden Sie hier so wichtig und erhellend für uns vielleicht?
Da, weil ich selbst auch relativ dadurch, ich bin zwar in einem deutsch-türkischen Haushalt aufgewachsen, aber ich bin weder muslimisch noch katholisch aufgewachsen, da ich aus einem konfessionslosen Haushalt komme. Und als ich diesen Text gelesen habe, hat sich mir sehr, sehr viel erklärt, auch darüber, was für ein Glück ich hatte, in dem Haushalt aufzuwachsen, in dem ich aufgewachsen bin. Fatima Das geht ja sehr in reduzierter Sprache an ein komplexes Thema. Wir haben eine Hauptfigur, die in einem Vorort in Frankreich aufgewachsen ist, in einer muslimischen Familie. Sie kommt an die philosophische Hochschule und entdeckt, dass sie sich in Frauen verliebt und dass das in einem Konflikt, sie gerät in einen Konflikt mit ihrer Religion oder dem, was ihr bisher beigebracht wurde. Und was ich mag, ist, dass es eben keine Leidensgeschichte ist, die erzählt wird, sondern wir begleiten diese Figur in ihrem Ring. Wir begleiten sie und verstehen aber auch, dass es eben nicht so schwarz-weiß ist, wie man denkt.
Uns ist dann wie Ihnen Come Out in den Sinn gekommen, das Sachbuch von Thomas Spahr ist ganz neu über die Geschichte des Christopher Street Day, das haben wir auch besprochen, als es im Frühjahr erschienen ist. Ich meine, Sie würden es auch empfehlen, gerade jetzt?
Ich würde es gerade als Einstieg empfehlen. Er geht in vielen Dingen vielleicht nicht so in die Tiefe wie Leute, die sich wirklich auskennen in dem Bereich, das kritisieren. Ich fand es als Einstieg, finde ich es wunderbar. Und ich finde, es ist solide recherchiert, es ist gut geschrieben und einfach auch, um zu sehen, und das ist übrigens sehr, sehr viel in der Community, ein Streitpunkt, ist die Pride zu einer Partyveranstaltung verkommen. Weil sie kommt ja aus einem politischen Hintergrund. Und es wird seit Jahren, gibt es wirklich heftige Debatten in der Szene darüber, ist sie nicht mehr politisch genug, die Pride.
Ich meine, dieses Buch hat bei aller Schilderung natürlich auch sozusagen der Kontroversen und der Angriffe und der Anfeindungen ja auch doch etwas hoffnungsvoll Emanzipatorisches, würde ich es mal nennen. Es ist ja auch die Erfolgsgeschichte des CSD. Am Wochenende ist nur CSD in Hamburg bei Ihnen. Das wird doch wahrscheinlich eine ganz andere Kundgebung sein als geplant, oder?
Wird es sicherlich, und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass viele kommen werden, die sagen, jetzt gehe ich erst recht hin, die seit längerer Zeit vielleicht nicht hingegangen sind. Und nicht nur aus der queeren Szene, sondern ich habe jetzt sehr, sehr viele Kundinnen und Kunden, die heterosexuell sind, die sagen, nein, sie finden es ganz wichtig zu zeigen, nein, das dulden wir nicht. Wir sind nicht so eine Gesellschaft. Und dadurch bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es weitaus politischer jetzt am Wochenende werden wird.
Ich wollte Sie gerade fragen, weil Sie ja jetzt auch die Buchhandlung leiten und kann so je täglich im Kontakt mit Leserinnen und Lesern sind. Also hatten Sie Kunden diese Woche, Kundinnen, die Sie darauf angesprochen haben?
Ja, die wussten auch, dass ich in Berlin gewesen bin und die haben mich auch darauf angesprochen. Wir haben da auch viel drüber gesprochen, was das macht, was das bedeutet. Und die meisten sind sicherlich, waren sie geschockt, aber gleichzeitig auch das Bedürfnis zu signalisieren, nein, wir stehen an der Seite. Also jetzt ein bisschen platt gesagt von euch.
Ich meine, ich möchte nochmal zurückkommen auf Ihren Roman, Nadja. Sie haben ja auch gesagt, und zu Recht, und bei Herrn Eskinkelitsch war es ja ähnlich. Also diese Hauptfigur, die steht zu ihrer Identität. Und ich habe gesagt, sie ringt damit, war ein Fehler in dieser Beziehung. Tut mir leid. Der Roman ist vor 3 Jahren erschienen. Und ich meine, es gab ja schon durchaus Angriffe und Tote, das ist ja wirklich jetzt nur der jüngste tragische Anlass. War damals auch der Grund, damals, als Sie den Roman geschrieben haben, hatten Sie da auch schon sozusagen, dieses Thema als eben so doch, von gefährdet, also von einer Gefahr in unserer Gesellschaft im Kopf?
Ich hatte vor allen Dingen im Kopf, dass ich nicht mehr nicht über eine lesbische Figur schreiben kann, weil ich das sehr lange beim Schreiben nicht getan habe und dass ich gedacht habe, ich kann das jetzt nicht mehr. Es ist ein Punkt, ich bin von meiner Biografie her, in dem Punkt war ich nie eine, die offen gesagt hat, ich bin lesbisch. Ich habe da sehr, sehr zurückhaltend bin ich damit umgegangen. In der Familie, die wussten das natürlich sehr früh und das war nie ein Thema. Ich habe aber erst eigentlich mit 30 wirklich offen gesagt, ja, ich bin lesbisch. Und das hat sicherlich bei diesem Roman mit eingespielt, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt auch im Schreiben diese Seite nicht wegdrücken. Das, was ich sicherlich auch lange im Schreiben getan habe. Und dadurch ist Nadja auch ein Statement von mir gewesen. Und mir war es sehr, sehr wichtig, dass es auch in einem queeren Verlag erscheint, weil es ein Schutzraum für mich war. Ich wusste mit diesem, A, es ist mein Debüt, B, es ist ein sehr offizielles Outing auch von mir als Autorin, dass ich, das ist jetzt einfach so. Die Leute können das nachsehen und da steht, die ist lesbisch, die Autorin. Und umso wichtiger war mir dieser Schutzraum. Und es war auch jetzt mit dem Abschlag von 3 Jahren echte Entscheidung, weil in der queeren Szene aufeinander geachtet wird. Und ich habe im Laden selbst, dadurch, dass ich ja diese Doppelrolle als Autorin und Buchhändlerin habe, keine diskriminierende Erfahrung gemacht. Ich habe von der anderen Seite eine diskriminierende Erfahrung gemacht, dass mir vorgeworfen worden ist, diese Figur sei nicht lesbisch genug.
Chanpayaolu, Autorin und Buchhändlerin aus Hamburg. Schön, dass Sie bei uns waren. Unsere Sendung ist leider
Vielen
zu
Dank
Ende.
Für dieses
alles Gute nach Hamburg Ihnen, Frau Mayaolu.
Danke. Ihnen auch, ne?
Bis Tschüss. Dann.